Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein Vater sucht nach seiner Tochter. Davon erzählt der neue Roman des Berliner Schriftstellers Scherko Fatah. Dieser Vater aus Deutschland sucht nach seiner 19-jährigen Tochter in Syrien. Sie hat sich dort den IS-Terrormilizen angeschlossen. Und wie Scherko Fatah davon erzählt, warum ihn dieses Thema beschäftigt, darüber spreche ich gleich mit ihm hier in der Lesart. Der große Wunsch, so heißt der neue Roman des Berliner Schriftstellers Scherko Fatah. Und der erzählt von einem Wirklichkeit gewordenen Albtraum. Das ist der Albtraum, dass das eigene Kind erst verschwindet und man dann erfährt, dass es sich einer Terrororganisation angeschlossen hat. So geht es dem Mann, von dem Scherko Fatah erzählt in dem Buch. Seine 19-jährige Tochter verschwindet aus Berlin. Sie heiratet einen islamistischen Gotteskrieger und geht mit ihm in das Gebiet im Norden Syriens, das von der Dschihadist-Miliz IS beherrscht wird. Scherko Fatah hat schon öfter über diese Region geschrieben, über die kurdischen Grenzgebiete zwischen dem Irak, Syrien und der Türkei, auch weil sein eigener Vater aus dieser Gegend kommt. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Fatah. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Am Beginn Ihres Romans gibt es eine sehr eindrucksvolle Passage gleich mal. Das ist so eine Art Höllenwanderung, zum Teil jedenfalls eine lange nächtliche Wanderung. Murat, der Vater dieser verschwundenen Tochter, der irrt da durch die Berge an der türkisch-syrischen Grenze, wird von streunenden Hunden begleitet, von einem furchtbaren Durchfall geplagt. Sehr eindrucksvoll, wie gesagt. Aber warum haben Sie sich dazu entschieden, das Buch mit dieser Wanderung zu beginnen?
Ja, also ich wollte im Grunde die Schwierigkeiten der Rückkehr beschreiben, er stammt auch aus der Gegend, also er hat jedenfalls seine Wurzeln, seine familiären Wurzeln dort, kennt diese Gegend aber nicht mehr wirklich. Es ist so eine Art Wiederankunft in etwas, was ihm nicht vertraut ist, aber irgendwie bekannt. Und ich wollte diese Ankunft schwierig gestalten und so, dass man als Leserin und Leser empfinden kann, dass das auch körperlich quasi eine Zumutung ist, diese Ankunft, deshalb auch seine Magenprobleme. Und das wurde dann alles sehr intensiv. Wichtig war, dass das keine Reise eines Touristen zurück in ein Land ist, dass sich die ihm dann so aufblättert, wie es im Tourismus halt üblich ist, sondern dass es tatsächlich eine existenzielle Reise wird.
Und der da durch diese Nacht wandert und diese existenzielle Reise erlebt, Murat, der Vater der verschwundenen Naima, die Hauptfigur Ihres Romans, würden Sie uns den mal ein bisschen vorstellen? Also Sie haben schon gesagt, sein Vater, seine Eltern sind aus dieser Region nach Deutschland gekommen. Was ist das für ein Mann, dieser Murat?
Ja, wie ich ihn angelegt habe, ist er so die typische zweite Generation. Er selbst, wie übrigens ich auch persönlich, ist kein Migrant, aber es gibt das, was wir hier in Deutschland Migrationshintergrund nennen. Seine Eltern waren Migranten und er hat sich versucht so einzufädeln in die neue Gesellschaft, hat dabei auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen so ein Underperformer. So ganz super weit ist er nicht gekommen, nicht wirklich erfolgreich. Er hat auch immer so ein bisschen was Träges an sich, was ihm seine deutsche Ex-Frau auch ständig vorwirft. Also es fehlt ihm so ein bisschen der Biss, aber er denkt viel nach, er ist vielleicht auch ein Künstlertyp, ein eher nachdenklicher Mensch, der so diese Migrationsprobleme der zweiten Generation in sich austrägt, und das wollte ich mitgestalten.
Er ist auch ein Schreibender ohne Werk, sagen Sie, glaube ich, mal an einer Stelle. Also genau. Da ganz anders als Sie mit Ihren vielen Romanen, die Sie schon veröffentlicht haben. Und er sucht nach seiner Tochter, also das Verschwinden der Tochter reißt ihn ja praktisch raus aus seinem zwar nicht sehr behaglichen, aber irgendwie gewohnten Alltag in Deutschland. Und Naima hat sich, wie gesagt, über eine Heirat mit einem IS-Milizionär dieser Bewegung angeschlossen. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Gerichtsprozesse gegen IS-Rückkehrer. Junge Menschen standen da vor Gericht, die vor ungefähr 10 Jahren nach Syrien gegangen sind, um dafür den IS zu kämpfen oder eben um Terroristen zu heiraten. Wie lange haben Sie eigentlich überlegt, über dieses Thema zu schreiben?
Ziemlich lange. Es sind ein paar Jahre vergangen seitdem. Also das Buch spielt 2016. Das ist inzwischen, zumindest Zeitgeschichte. und baut da natürlich auf reale Ereignisse auf. Ich habe deshalb so lange überlegt, weil es nicht einfach war, den Schlüssel zu dem Text zu finden. Es war, dieses Thema ist irgendwie, scheint mir nahe zu liegen, mit meinen Thematiken, also Ideologie, die Verführbarkeit des Menschen durch Ideologien, das hatte ich ja öfter. Aber hier in dem Fall war es doch alles sehr berichtet eigentlich. Es gab viel zu viel Fakten, um es irgendwie zu sortieren. Das war eigentlich mein Problem. Mhm. Dann kam aber, wie Sie richtig sagen, diese Prozesse hier, und das ist ja auch sehr bemerkenswert, dass Deutschland die eigentlich auch durchgeführt hat gegen die Heimkehrerinnen, zum Beispiel auch Heimkehrer, aber vor allen Dingen auch diese Bräute, diese Kriegerbräute, die mitschuldig geworden sind, mindestens. Und da habe ich gedacht, das könnte der Schlüssel sein. Ich gehe den Umweg über eine dieser Frauen, die aus welchen Gründen auch immer, das erkunde ich ja dann im Roman, ja, in diese Verführung hineingerät, die ja nicht nur eine Verführung zum Abenteuer ist, sondern in diesem Fall ja auch ganz existenziell eine Verführung zu einem völlig anderen Leben darstellt. Sie heiratet, sie fügt sich in eine unfreie Ordnung ein. All das sind ja dann die Fragen, die ich beantworten will oder zumindest aufwerfen will. Wie ist das möglich? Murat fragt es sich an 1000 Stellen. Wie ist das möglich, dass meine verwestlichte Tochter etwas wählt, was im vollen Gegensatz steht zu allem, was sie kennt? Und meine Frage, die auch seine ist, ist natürlich in allem, was will sie eigentlich werden, wenn sie sich zu so etwas entscheidet? In was möchte sie sich verwandeln?
Wie haben Sie das eigentlich gemacht, sich dieser Frage zu nähern, also sich hineinzuversetzen in das Denken einer jungen Frau, die eben diesen Schritt geht?
Naja, also ich kann das ja nur riskieren, sagen wir mal. Ich kann mich gar nicht entschließen, das zu bewältigen als Autor. Ich kann es riskieren und so glaubhaft wie möglich versuchen zu machen durch Einfühlung, durch die Fragen, und aber auch das ist wichtig, ich muss auch offen lassen, was ich nicht beantworten kann. Es gibt immer so einen Teil daran, der entzieht sich, denn ich schreibe ja kein Sachbuch und ich will auch nicht ruminterpretieren. Was mir wichtig ist, ist die Frage danach, wieso man sein Leben so radikal ändert. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist eine Sache der Jugend, aber alle tun das auch nicht. Mhm. Na, man könnte diese Thematik allerdings auch auf andere Bereiche, andere Thematiken erweitern im Leben. Also es könnte genauso gut eine rechtsextreme Umfeld sein oder eine Sekte oder sowas. Also das ähnelt sich schon auch, ne? Und über all das und natürlich auch über Recherche, und ich war natürlich auch vor Ort, ich kenne die Gegend ja, habe ich versucht, mir so ein Bild zu machen, wobei Naima, die Tochter von Murat im Buch, ja eigentlich selbst kaum vorkommt. Es sind eher die Gedanken ihres Vaters, die er sich über sie macht.
Genau, es sind ja mindestens zwei Geschichten. Also einmal ist es sozusagen diese verdeckte Geschichte der Tochter, die man ja nur durch das Nachdenken des Vaters und durch seine Erzählungen zu ahnen beginnt oder ein bisschen mitbekommt, denn Murat, also der Roman besteht ja im Wesentlichen daraus, dass Murat wartet. Der wartet da im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Er wartet auf Boten, die seine Tochter auf der syrischen Seite zu finden versuchen. Dann kriegt er Fotos gezeigt von verschleierten Frauen, zu denen gesagt wird, das ist deine Tochter. Er ist sich überhaupt nicht sicher, dass das seine Tochter ist. Er kriegt später Sprachdateien, die von seiner Tochter stammen sollen. Auch da ist er nicht sicher. Er hat diese Ungewissheit die ganze Zeit, was wird ihm da erzählt, was stimmt davon, will man vielleicht auch nur sein Geld abzweigen, was er dafür bezahlt, und er wartet. Was passiert da mit ihm in diesem Warten, in dieser Ungewissheit?
Das war ein ganz wichtiges Element, was beim Schreiben dieses Romans mich beschäftigt hat. Ich wollte auch ein Buch über das Warten schreiben, und was da passiert ist, einmal, ihm wird klar, wie fremd er in dieser Umgebung ist. Er muss sich einstellen auf etwas, was nicht organisiert und geplant und vertrauenswürdig ist. Er hat ja sowieso mit, sagen wir mal, zumindest möglicherweise zwielichtigen Leuten zu tun.
Ganz kurz, diese Fremdheit, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben den vorhin schon mal gemacht. Die Gegend ist ihm fremd, das Land ist ihm fremd, obwohl ihm in Deutschland immer gesagt wird, du kommst ja von dort, ne? Du gehörst ja da eigentlich hin, ne?
Und das ist ja eine typische Problematik der zweiten Generation nach den Migranten, die direkt kommen. dass sie eigentlich dem zugeordnet werden, aber dort gar nicht mehr verankert sind. Mhm. Ja, natürlich, es gibt Geschichten in der Familie, die er auch wiedererweckt in sich, während er da wartet. Da erinnert er sich und so. Aber er ist nie vertraut vor Ort. Und dieses Nicht-Vertraut-Sein, das steigert sich mit dem Warten. Er isoliert sich dann ja auch. Und es gibt noch so ein Element in dem Buch. Je mehr er versucht, sich zu isolieren, er zieht dann in eine kleine Hütte wie ein Eremit, umso mehr Nachrichten erreichen ihn über das Smartphone, über sein Handy. Er muss ja im Kontakt mit der Umwelt bleiben. Und daraus habe ich so eine Spannung konstruiert. Und was mir auch wichtig war, war, dass er etwas wiederentdeckt. Er sagt ja an manchen Stellen auch, er erinnere sich daran, wie sein Vater ihm diese Landschaft beschrieben hat. Für den Vater war das noch Heimat. Wenigstens zu einem bestimmten Teil seines Lebens, in dem wichtigeren Teil, dem Anfang. Aber für Murat ist das alles quasi nicht vertraut, aber bekannt. Das ist ein merkwürdiges Dazwischen, was ich auch erfahre, wenn ich da unterwegs bin. Nicht ganz Tourist, nicht ganz vor Ort sein. Das ist eine seltsame, fast literarische Distanz zu dem, was man sieht und erlebt.
Als ich Ihr Buch jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, das sich eben mit dem IS beschäftigt oder zumindest vor diesem Hintergrund spielt, ging mir natürlich auch dauernd durch den Kopf, dass Hamas, die Terrororganisation, jetzt in den Nachrichten der letzten Tage immer wieder mit dem IS in Beziehung gesetzt wurde, verglichen wurde. Wie ging Ihnen das eigentlich, nachdem Sie sich jetzt so lange mit dem IS beschäftigt haben, wenn Sie jetzt diese Nachrichten über Hamas und IS gehört haben?
Ich hörte die Nachricht, dass israelische Soldaten eine Fahne vom IS gefunden haben wollten. Das habe ich gehört, eine schwarze Fahne, wie wir das kannten aus den Nachrichtenbildern. Ja, ich kann das nicht beurteilen, ob das nun wahr ist oder nicht. Ich glaube, die Hamas soll in diesem Augenblick dem IS gleichgesetzt werden, um sie zu vernichten. Denn das ist dem IS ja passiert. Mhm. Ich meine, man muss das jetzt ja gar nicht großartig bewerten, diesen Schachzug oder auch diese Entdeckung. Ich glaube, die Verbindung zwischen beiden besteht nur darin, dass man einen Gegner hat, der durch die Abscheulichkeit seiner Taten gezeigt hat, dass er vernichtet gehört. Und das passiert ja auch gerade.
Das hat ja die Hamas auch gezeigt mit diesem Überfall auf Israel, zu welchen abscheulichen Dingen sie in der Lage ist. Der große Wunsch heißt der Roman von Scherko Fatach, im Luchterhand Verlag erschienen. 380 Seiten hat das Buch, 25 € ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein kleines Mädchen steht im Schnee, einen mächtigen, dunklen Baumstamm gelehnt, und sie hält in den Händen einen Totenkopf. Dieses Bild sieht man auf einem neuen Buch. Passen würde das vielleicht zu einem besonders finsteren Thriller, so ein Mädchen- und Totenkopf-Motiv? Aber nein, das ist ein Kinderbuch für Kinder ab 6 Jahren. Kim Kindermann aus unserer Redaktion hat das Buch gelesen. Hallo Kim.
Hallo.
Der kanadische Kinderbuchautor John Klaassen hat dieses Buch geschrieben und gezeichnet. Heißt auch der Totenkopf? Ist das Buch denn so unheimlich wie das Titelbild?
Ja, also tatsächlich ist vieles in dieser Geschichte nichts für schwache Nerven. Also da ist der dunkle Wald, ein einsames Haus mit einem tiefen Loch im Keller, der Totenkopf jetzt eben selbst, den man da schon sieht. Dann gibt es noch ein Skelett und das einsame Mädchen. Alles ziemlich gruselig und unheimlich, möchte man meinen. Und die Geschichte fängt auch so an. Also Ottilla, so heißt das Mädchen, die läuft durch den Wald. Es schneit, es ist dunkel, sie weint. Wovor sie flieht, das weiß man nicht. Dann findet sie endlich Unterschlupf in diesem alten großen Haus, und das wird dann bewohnt von besagtem Totenkopf. Auch er ist alleine, und es fängt ganz gemütlich an, wenn man so will. Der Totenkopf sagt nämlich, komm rein, ich zeig dir das Haus, und sie sagt, gut.
Und das ist alles ganz fraglos, das Mädchen hat keine Angst?
Nein, tatsächlich gar nicht. Sie akzeptieren einander so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte in dieser Geschichte. Sie werden wirklich Freunde, sie verkleiden sich, sie tanzen miteinander. Ist auch so in so einer Straßensprache, darf ich bitten, mein Herr, sagt Ottilla. Und dann sagt er, Madame, geschrieben in kurzen, geradezu schnörkellosen Sätzen. Das macht das sehr spannend. Aber dann passiert eben in dieser Freundschaft noch mehr. Sie haben nicht nur eine gute Zeit zusammen, sondern sie müssen auch einander beschützen. Also der Totenkopf, indem er das Mädchen aufnimmt ohne viel Aufhebens. Und jetzt muss sie ihn aber beschützen, weil jede Nacht kommt ein Gerippe und ist auf der Suche nach dem Totenkopf, um ihn einzufangen. Also jedenfalls muss Ottilia jetzt handeln. Sie muss den Spuk beenden, wenn man so will. Und das tut sie wirklich ein für alle Mal mit großer Sorgfalt und ich muss sagen, mit auch einer gewissen Kaltblütigkeit und Abgebrühtheit.
Aha, aber im Kern geht es um die Freundschaft zwischen diesen beiden sehr, sagen wir mal, Wesen, sehr verschiedenen Wesen.
Ja, ja, also ich denke, es geht hier wirklich um nichts anderes als die Macht der Freundschaft, um auch Selbstermächtigung. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Wie stelle ich mich denen? Aber und dann auch um das Besiegen von Angst. Das sind ja alles Themen, die Kinder auch umtreibt und mit denen sie sich befassen. Und ich finde, das zeigt nochmal, dass dieser kanadische Autor sein Publikum wirklich kennt. Der ist ja preisgekrönt. Der hat schon zweimal den Jugendliteraturpreis gewonnen mit seinen Bilderbüchern. Und gleichzeitig jetzt in dieser Geschichte, und das ist auch so ein bisschen John Klaassen typisch, bleibt vieles unklar. Also wovor flüchtet das Mädchen? Warum will der Totenkopf nicht eins sein mit seinem Körper? Wer ist er überhaupt in seinem früheren Leben gewesen? Und warum kennt niemand dieses Haus im Wald? Und das alles lässt so viel Spielraum für eigene Gedanken und Gefühle. Und das macht dann diese Geschichte gleichzeitig so magisch.
Und der Verlag schreibt, diese ganze Geschichte hat John Klaassen gefunden in einem Volksmärchen aus Tirol, was ja jetzt von Kanada aus gesehen gar nicht so um die Ecke ist. Was macht er jetzt mit diesem Märchen? Erzählt er das nach? Verändert er das?
Ja, das ist ganz schön, das erzählt er im Nachwort. Also er hat dieses Märchen gelesen, zufällig in der Bibliothek. Er fand den Titel so toll, Der Totenkopf, so heißt das Originalmärchen eben auch. Und dann hat er sich erinnert zu Hause, hat so gedacht, ah, ist eine komische Geschichte, hat dann seine Vision aufgeschrieben, hat sich später das Original kommen lassen und war dann total überrascht, dass er was ganz anderes erinnert hat, nämlich anders als im Original. Da wird nämlich dann aus dem Totenkopf eine wunderschöne Frau in Weiß, die dann zum Ball einlädt und sind da ganz viele Kinder. Das passiert hier alles nicht. Hier passiert kein Glitzer, keine Magie, keine Verwandlung. Der Totenkopf bleibt der Totenkopf und das Mädchen bleibt das Mädchen. Und die beiden zusammen, die reichen sich, die leben nämlich jetzt fortan glücklich und zufrieden im Haus. Sie feiern ihre Freundschaft und das Ende ist eben auch deswegen so anders, weil er sagt eben, ja, das ist die Faszination von Sagen. Sie sollen ja dafür sorgen, je nachdem, wer sie erzählt, verändern sie sich und sie sind deshalb nie genau gleich.
Jetzt habe ich das Umschlagbild vorhin schon erwähnt, eben mit dem Mädchen und dem Totenkopf im Arm da in dieser Winterlandschaft. Das ist in dunklen Farben gehalten, passend eben auch zu diesem unheimlichen Totenkopfmotiv bei den Bildern in dem Buch. Ist das da auch so? Ist das auch so eine dunkle Welt?
Ja, ja, es sind sehr typische Farben für John Klaassen. Der malt immer in diesen Farben. Das sind wirklich was passt zu dieser schaurig tiefgründigen Geschichte? Die ist wirklich sehr reduziert. Schwarz, hellblau, beige, bisschen Aprikofarben und da immer dann der weiß-silbern, der Totenkopf dazu. Und die Bilder haben auch ganz, ganz viele Schatten. Das macht sie ein bisschen düster. Sie erinnern so von ihrer Gestaltung her. Mich erinnert es immer ein bisschen an so einen Linolschnitt, der so nachträglich koloriert wird. Das Gesicht des Mädchens zum Beispiel ist sehr flächig. Ihre Augen sind so sehr große weiße Ovale mit den schwarzen Pupillen. Ihre Nase ist fast nur ein Dreieck. Ihr Mund ein ganz kleiner Strich, da ist keine Mimik eigentlich, aber dann doch und zwar indem der wirklich die Schatten verändert oder die Augen runder oder schmaler macht, wird das ganz ausdrucksstark und das ist so seine Bilderbuchkunst, wenn man so will und das hier ist wirklich wieder ein Buch, eine Geschichte, die einen sehr, sehr lange nicht loslässt. Und ich war auch immer wieder so ein bisschen dazwischen so hin und her gerissen. Ist das jetzt wirklich was für Kinder? Finde ich das als Erwachsene so toll? Wie verhandelt man das? Und das ist wirklich spannend.
Der Totenkopf von John Klaassen. Übersetzt wurde das Buch von Thomas Bodmer. Es ist im Nord-Süd-Verlag erschienen. Der Verlag empfiehlt es für Kinder. Ab 612 Seiten hat das Buch 20 Euro. Ist der Preis. Kim Kindermann hat das Buch vorgestellt. Herzlichen Dank. Meinungsfreiheit war das große Thema bei der Buchmesse in der vergangenen Woche. Zur Meinungsfreiheit gehört natürlich auch, dass man ungefährdet auftreten und Bücher vorstellen und darüber sprechen kann. Für jüdische Autorinnen und Autoren ist das im Moment nicht überall in Deutschland gegeben. Vom Fall einer jüdischen Schriftstellerin hat uns Gudrun Fähndrich vom Verlag Kiepenheuer und Witsch bei einer unserer Messesendungen erzählt.
Wir haben tatsächlich den Fall, dass gestern eine Autorin von uns vorzeitig abgereist ist, weil sie Sicherheit hier nicht gewährleistet sah. Man hat keine Polizei in den Gängen gesehen oder so. Das war eben nicht gegeben und ja, das muss man respektieren. Wir mussten Termine absagen, Lesungen absagen. Also wir sind da ganz konkret von betroffen und es macht uns auch sehr betroffen, dass das wieder eine Situation ist, in der Menschen Angst haben müssen, sich in öffentliche Räume zu begeben.
Das hat uns Gudrun Fehnrich vom Verlag Kiepenheuer und Witsch gesagt. Der jüdische Autor Max Czollek hat kürzlich in sozialen Medien geschrieben, dass er bei Veranstaltungen jetzt mit Sicherheitsschutz auftritt. Und darüber wollen wir reden. Guten Tag, Herr Czollek.
Guten Tag.
Ab wann dachten Sie denn, dass so ein Schutz jetzt bei Ihren Veranstaltungen nötig ist?
Das ist eine gute Frage, weil es eigentlich umgekehrt war. Ich selber hatte wie noch gar nicht realisiert, was ich verschoben hatte in der Öffentlichkeit und auch in dem Sicherheitsprofil meiner Auftritte. Und die VeranstalterInnen haben angefangen, Sicherheitsschutz einzuladen, dazu zu holen. Und ich habe das so wie mit einer Verzögerung ein paar Tage später realisiert. Und dann hat es mich doch ganz schön doll vor den Kopf gestoßen und ganz schön doll erwischt, als ich das wahrgenommen habe.
Und wie sieht dieser Schutz Ihrer Veranstaltung dann praktisch aus?
Ja, das ist unterschiedlich. Das ist auch, man muss auch sagen, es ist nicht sonst auf Null. Es passiert nur sonst deutlich seltener. Wenn ich an Orten lese, wo es eine starke Präsenz von vor allem Rechten, Rechtsradikalen gibt, dann steht zum Beispiel manchmal die Antifa an der Kasse oder sitzt mit im Publikum. Jetzt ist es so, dass es entweder private Sicherheitsdienste sind oder die Veranstalter informieren die Polizei, die fährt dann eine Streife. Jetzt kürzlich war ich in der Stadt, da hatten die so Panik-Buttons und konnten im Zweifelsfall so eine Art Kurzverbindung zur Polizei herstellen, falls was passieren würde.
Und ist das für Sie jetzt inzwischen aber Voraussetzung, dass es ein Sicherheitskonzept gibt bei einer Veranstaltung, dass Sie sagen, ja, bin ich dabei?
Also es ist jetzt ein bisschen so, muss ich sagen, und das finde ich ist Ausdruck auch der Problematik der jetzigen Situation, auch der Bedrohungslage, dass es das erste Mal wieder so ist wie nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019. Da war das letzte Mal, dass ich Veranstaltern jetzt proaktiv geschrieben habe, Leute, überlegt euch mal ein Sicherheitskonzept. Irgendwas brauchen wir, und zwar nur für den Fall, dass es eskaliert, dass irgendwas sich nicht mehr diskursiv, nicht mehr im Sprechen klären lässt, brauchen wir ein Konzept dafür, was dann passiert.
Was bedeutet das für Sie, dass sich das jetzt so verändert hat? Treten Sie dann anders auf der Bühne?
Nee, ich würde sagen, ich meine, die Arbeit, die ich mache, ist eh keine Arbeit, die frei ist von Aggression und Wut und Gewalt. Ich rede über diese Gesellschaft, ich rede viel über Kontinuitäten rechter Gewalt. Das gefällt vielen Leuten nicht und auf Social Media erlebe ich ohnehin in meinen Kommentarspalten eine große Wut, eine große Häme auch gegenüber der Zunahme von insbesondere rechten WählerInnen in Deutschland gegenwärtig. Und das ist auch die größte Gefahr, würde ich sagen, mittelfristig, die da auf mich und auf meine KollegInnen zukommt. Dementsprechend, für mich ist das jetzt zwar gerade eine Zuspitzung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wie eine neue Qualität oder wie nochmal eine ganz andere Situation ist, sondern es ist einfach gerade ein bisschen mehr als sonst.
Aber es verändert sich ja schon etwas, oder? Also heute gibt es ein Gespräch mit dem Publizisten Michel Friedmann in der Süddeutschen Zeitung und der sagt, dass man sich als Jude eben ständig gefährdet sieht in diesem Land. Das fängt ja schon von polizeigeschützten Kindergärten für jüdische Kinder an. Das verändere die jüdische Perspektive, sagt Michel Friedmann, auch bei der Frage, haben wir eine Zukunft in diesem Land, verändert sich da etwas? Wie ist das für Sie? Hat sich da in diesen Tagen etwas verändert?
Also ich verstehe die Perspektive von Michel Friedmann. Ich kenne die, seit ich auf der jüdischen Schule 13 Jahre war, wo immer Security davor war, immer einen Sicherheitszaun, eine Wärmebildkamera, eine Schleuse, durch die man durch musste. Also mir ist das sehr vertraut und gerade weil mir das so vertraut ist, ist es jetzt nichts Neues, sondern es fühlt sich eher an wie eine Erinnerung an etwas, von dem ich schon gewusst habe. Ich glaube, die entscheidende Frage, die mich gerade beschäftigt, ist, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben. Eine plurale Gesellschaft beinhaltet ganz, ganz viele verschiedene Menschen und dass sich das Problem, was wir jetzt gerade in Zuspitzung sehen, nicht einfach abschieben lässt, so wie es auf politischer Ebene gerade angedacht wird. Die Frage, die mich da beschäftigt, ist, wo sind diese Zonen der Begegnung, diese Kontaktzonen, die geprägt sind von Vertrauen und geprägt sind von Empathie, was wahrscheinlich die einzige harte Währung ist, die wir im Moment haben.
Es wurde ja bei der Buchmesse viel diskutiert über die Absage der Ehrung für Adania Shibli, die palästinensische Autorin. Was Sie jetzt sagen, würde das auch heißen, dass Sie sich wünschen würden, zum Beispiel eine gemeinsame Veranstaltung mit Adania Shibli, um eben genau darüber zu sprechen, wie gemeinsam umgehen mit der Situation?
Ich glaube, das ist so ein, ich sage mal, das ist ein typischer Radio- oder Öffentlichkeitswunsch, den dahin zu biegen. Ich würde sagen, es ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt für Öffentlichkeit. Und damit meine ich ganz viele verschiedene Perspektiven, nicht im Sinne von, dass man nicht auftreten sollte, sondern im Sinne von, dass diese Gespräche, diese Begegnungen im Moment besser inoffiziell oder nicht öffentlich stattfinden. Warum? Weil jede Öffentlichkeit eine Art von Bühne bedeutet und jede Bühne bereits die Notwendigkeit impliziert, sich zu positionieren. Und wir erleben gerade im öffentlichen Raum, dass diese Positionierungen auch Polarisierung bedeuten, entweder für das eine oder das andere. Ich bin selber so ein bisschen verwirrt oder habe ein großes Fragezeichen für mich, warum eigentlich diese Fähigkeit, zwei Dinge gleichzeitig zu fühlen, also Empathie für die Opfer der Hamas, die Hoffnung darauf, dass die Geiseln zurückkommen und so weiter, gleichzeitig gefühlt werden kann mit der Sorge um die Zivilbevölkerung in Gaza. Ich verstehe nicht genau, warum das so ist. Ich sehe, dass das vielleicht der Preis ist, den man für eine kriegerische Zuspitzung zahlt, diese Polarisierung. Mir scheint nur, dass wir das nur umgehen können, wenn wir nicht öffentlich miteinander zusammenkommen und uns vielleicht einfach mal in den Arm nehmen oder so, einfach um zu sagen, ich bin ein Mensch, ich sehe dich jetzt gerade. Und das ist nicht Idealismus. Ich glaube tatsächlich, diese Einsamkeit, von der ich gesprochen habe, die lässt sich vor allem dadurch bewältigen, dass man sich wieder begegnet. Und diese Begegnung, die muss vielleicht nicht auf der Sonderallee, sondern eher in irgendeiner Kneipe mit einem Bier oder einem Kaffee stattfinden.
Haben Sie denn die Möglichkeit, solche Begegnungen herbeizuführen, für sich jetzt erstmal ganz persönlich?
Also wenn es eine Sache gibt, die ich in den letzten Wochen seit dem 7. Oktober für sozusagen eine schöne Erfahrung, wenn man so will, halte, dann, dass ich in meiner Traurigkeit tatsächlich, in meiner Verletztheit, in meinem Gefühl von Verzweiflung auf Leute getroffen bin, bei denen ich das Gefühl hatte, wow, ihr seid gerade da. Menschen, die mir Nachrichten geschrieben haben, Menschen, die ich kenne, auch Menschen, die ich nicht kenne. Aber auch als Beispiel vielleicht die WINRA-Konferenz, eine Konferenz für ein deutschlandweites Netzwerk zur Rassismusforschung, die am 13. Oktober stattfand, dem Tag, an dem die Hamas zur Wut in der ganzen Welt aufgerufen hatte, bei dem ich nicht wusste, ob ich überhaupt auftreten will und ich dann mit Kolleginnen vor Ort geredet habe und wirklich nur gekommen bin, weil ich den Leuten vertraut habe darin, dass sie einen Raum schaffen werden, der behutsam genug ist dafür, dass ich sprechen kann. Das war für mich so eine wichtige Erfahrung, weil ich den Eindruck hatte, es gibt halt doch einen Unterschied zwischen dem, was öffentlich gerade an Zuspitzungen passiert und dem, was in konkreten Begegnungen an Zuwendungen, an Vorsicht, an Sorge auch einfach stattfindet. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, von dieser Sorge zu hören, weil das der Unterschied ist zwischen, das bringt jetzt alles nichts mehr und ich weiß, wofür ich das mache.
Sicherheit für jüdische Autorinnen und Autoren in Deutschland, darüber habe ich mit Max Czolek gesprochen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Czolek.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.